Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Hallo, hola und buenas tardes. Willkommen zum Mikrokosmos. Heute aus Barcelona. Mein Name ist Rilo Schmielotz und ich werde Ihnen heute Ajo Blanco vorstellen. Ajo Blanco, das ist nicht nur eine kulturpolitische Zeitschrift. Den Machern geht es um Gegenkultur. Seit Juni 2017 erscheint Ajo Blanco wieder, nach einem langen Dornröschenschlaf, denn dieses libertär-anarchische Unternehmen hat eine Geschichte, die bereits 1974 begann. Eine Zeit, in der es in der BRD ähnliche Zeitschriften wie vielleicht Twen oder die anti-autoritär aufgestellte Underground schon nicht mehr gab. Ich stehe hier an der Avenida Diagonal, einer der Hauptverkehrsachsen in Barcelona und im Oktober einer der Hauptschauplätze für die Massendemonstrationen der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Gleich hier um die Ecke biegt man in die Calle Santa Teresa und dort hat der Ajo seinen Sitz. Lassen Sie mich noch kurz etwas zum Namen Ajo Blanco sagen. Übersetzt bedeutet es weißer Knoblauch, aber in der spanischen Küche handelt es sich dabei auch um eine eiskalte Sommersuppe aus Mandeln, Mandelmilch, Knoblauch, Weintrauben und Olivenöl. Scharfzüngig und erfrischend kommt auch dieses über 100 Seiten starke Magazin daher. Den Schriftzug von Coca-Cola geklaut. Farbig, aber nicht auf Hochglanzbögen, sondern auf preiswertem Rollenoffset. Am Zeitungskiosk liegt der Ajo wie eine kleine Oase in der spanischen Medienlandschaft. 7 Euro. Keine Werbung. Ajo Blanco gehört den Lesern. Ein libertäres, partizipatives Projekt. Nicht nur kaufen, sondern auch mitgestalten.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal tú?
Bien.
Gleich, wenn man reinkommt, liegen auf einem kleinen Tisch im Erdgeschoss die beiden neuesten Ajos. Auf dem Titel von Nummer 1, Revolvemos, ein Wortspiel, das sowohl Rückkehr als auch Revolte mitschwingen lässt. Auf weißem Grund in rot-schwarzer Schrift. Und ein briefmarkengroßes Schwarz-Weiß-Foto, eine Demo aus den 70ern, eine Fahne mit Peace-Zeichen ist deutlich zu erkennen. Der Rest, viel weiße Fläche. Der Aufmacher von Heft 2, ein Farbfoto, auf dem die Silhouette eines Menschen in unzähligen Projektionen von Selfies verschwindet. Atrapados en la red ist das Motto dieser Ausgabe, gefangen im Netz. Außerdem Umwelt, politischer Aktivismus, Kunst, Sexualität, Feminismus, Antipsychiatrie, alles ist drin. Fast alles. Über den katalanischen Konflikt kein Wort. Das irritiert mich. Darüber will ich später mit Pepe Riba sprechen, dem Erfinder des Ajo. Ein schönes Ladenlokal, 2 Ausstellungsräume und ein großer Seminarraum, eine Teeküche zu ebener Erde. Die Redaktionsräume liegen im ersten Stock. Alte Bausubstanz, Holzdielen. Die Kernredaktion bilden Álvaro García Nieto und Miguel Castejón, 2 junge Journalisten Mitte 20. Noemi Tudela organisiert die Veranstaltungen und Sonia Izquierdo ist die Redaktionsassistentin. Und dann sind da die beiden Gründungsväter von Ajo Blanco, Pepe Ribas und Fernando Mir, beide über 65. Zusammen mit Carolina Espinosa, einer Journalistin um die 40, bilden sie das Herausgeber-Triumvirat. Carolina wohnt in Madrid. Die kleine, resolute Person mit langen braunen Haaren und großer Hornbrille ist ständig in Bewegung und stöckelt mit ihren Stiefeletten stets von A nach B. Zeit ist knapp. Sie kommt zu Stippvisiten und zur Endredaktion oder wie heute zur Präsentation der zweiten Ausgabe von Ajo Blanco. Fast 50 Leute sind gekommen, nicht nur alte Fans, auch viele junge Gesichter. Carolina betont zu Beginn, dass beim Ajo alt und jung gleichberechtigt zusammenarbeiten. Pepe bedankt sich beim Publikum und erklärt das zweimalige Verschwinden von Ajo Blanco. Die erste Erscheinungsetappe war von 1974 bis 1980, dann Pause. Die zweite von 1987 bis 1999, dann Pause. Bis Juni 2017. Pepe meint, dass es wichtig gewesen sei, diese Pausen einzulegen.
Denn wenn du nur auf deinem Redaktionssessel hockst, verlierst du den Kontakt nach draußen und siehst die Dinge nur noch so, wie du sie sehen willst. Und dann musst du raus. Du musst wieder auf die Straße gehen, als neugieriger Fußgänger, der beobachtet, analysiert. Nur so kannst du dich regenerieren, um dann wieder mit Leidenschaft einzusteigen.
Ein junger Mann aus dem Publikum ist sich sicher, wenn es Ajo Blanco nicht schon gäbe, müsste diese Zeitschrift jetzt erfunden werden. Und dann meldet sich Felix Mencard zu Wort, ein katalanischer Poet. Zwischen 1976 und 1978 gehörte er dem Redaktionskollektiv an. Aber da war die Welt eine komplett andere, sagt er.
Die gegenwärtige Saturiertheit, die medialen Spielchen des Kapitalismus, das Internet, all das ist wirklich ein Meisterwerk des Systems. Alles wird mit einem permanenten Rauschen kontaminiert und nivelliert. So wird erreicht, dass die Menschen ihre Urteilskraft verlieren und keine eigene Meinung haben. Und die Welt löst sich auf. Und es ist höchste Zeit, was Neues aufzubauen. Deswegen muss ich euch sagen, ihr seid wirklich sehr mutig. Ich habe die Ausgabe gelesen und finde sie sehr gelungen, denn es kommen alle Dinge zur Sprache, über die wir heute reden müssen. Umwelt. Wir brauchen endlich eine Alternative zu dieser Scheiße, die uns auf diesem Planeten umgibt. Feminismus, die Stimmen aus Afrika, Debbie Bookchin und Simona Levi, zwei große Aktivistinnen. Die Welt ist so super kompliziert. In den 70ern war es einfacher. Wir wussten genau, wo der Feind war.
Mit Feind meint Felix natürlich das Franco-Regime.
Jetzt gibt es keinen Feind mehr. Wir sind zu unseren eigenen Feinden geworden. Und wir sind Komplizen dieses kapitalistischen Systems, weil das System immer eine Kompensation für uns bereithält, auch wenn wir noch so alternativ leben.
Die Diskussionen gehen nach Ende des offiziellen Teils noch heftig weiter. Am nächsten Tag schaue ich mir in den beiden Galerieräumen des Ajo eine neue Ausstellung an. Ganz im libertären Geist der Zeitschrift wird hier eine kleine Alternative zur kostspieligen Kulturindustrie vorgestellt. Die Ausstellung heißt Meninas Cartoneras, Prinzessinnen aus Pappkarton. Das ist auch der Name eines alternativen Verlages. Handgebundene Bücher mit bunten Titeln aus Karton baumeln an dünnen Nylonfäden an den Wänden. Collagen, Gemaltes, Zeichnungen. Jedes Buch hat sein eigenes Gesicht und birgt Geschichten von bekannten und unbekannten Autoren aus Spanien und Lateinamerika. Ich bin mit Carolina, der Ajo-Redakteurin, verabredet. Sie wird heute einen Workshop über alternative Buchproduktion leiten. Sie stöckelt auf den letzten Drücker herbei und mit ihr trudeln auch schon die ersten Workshop-Teilnehmer ein. Aber ich will noch schnell wissen, wie sie Mitherausgeberin von Ajo Blanco geworden ist. Sie ist 1974 geboren, im gleichen Geburtsjahr wie der Ajo.
Sí, el enlace astral, dices tú, ¿no? Sí, yo nací el 22 de septiembre del 74 y el primer número de Ajo Blanco.
Da gibt es eine astrale Verbindung. Ich bin am 22. September geboren und die erste Ausgabe von Ajo Blanco erschien am 7. Oktober. Ich bin also gerade mal 2 Wochen älter. Ich komme ursprünglich aus Chile und ich lernte den Ajo gegen Ende der 90er Jahre kennen und lieben. Ajo Blanco wurde in Lateinamerika vertrieben. Aber kaum hatte ich den Ajo entdeckt, verschwand er auch schon wieder. Und es ist großartig, dass ich mich jetzt an diesem Projekt beteiligen kann, an dieser Revolte.
Quizás puedes en breves palabras un poco comentar de qué trata el.
Carolina, kannst du uns kurz erläutern, worum es bei dem Workshop heute geht und welches Konzept steckt hinter dem Verlag der Cartonprinzessinnen, an dem du ja auch beteiligt bist?
Mira, el concepto de las editoriales cartoneras es un movimiento que nació hace 15 años casi en Argentina, en Buenos Aires.
Die Idee stammt aus Buenos Aires. Der Urverlag Eloisa Cartonera hat das Ziel, Bücher einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In Lateinamerika sind Bücher Luxusgüter. In Chile zum Beispiel mit 19% Umsatzsteuer belegt. Das macht sie sehr teuer. Und Eloisa Cartonera versteht sich da durchaus als Protest. Der Verlag kauft den Altpapiersammlern Karton zu günstigen Preisen ab, nimmt Kontakt zu Autoren auf, verhandelt über Rechte.
Und, das ist das Besondere, er arbeitet dann mit Behindertenwerkstätten zusammen. Da wird jedes Buch, das von Hand hergestellt wird, bezahlt. So kann der Verlag zu einem annehmbaren Preis und obendrein ganz individuell und nachhaltig produzieren.
Wir von Meninas Cartoneras haben uns davon inspirieren lassen. Im Augenblick gibt es weltweit 100 Kartonverlage.
Und der Workshop ist auch in diesem kollektiven Geist zu verstehen.
Ja, dieses Ladenlokal von Ajo Blanco ist ja für alle da. Die Leute können jenseits der Inhalte, die in der Zeitschrift erscheinen, hier ganz neue Erfahrungen sammeln. Selber Kultur machen in libertären Strukturen und mit Themen, die in der Kulturindustrie nicht vorkommen und auch nicht in den Massenmedien. Der Workshop heute vermittelt das Buchbinden und die Titelgestaltung aus Karton. Wir haben ein kolumbianisches Märchen mitgebracht, 26 Seiten, und es heißt Die Liebhaber der meisterhaften Vagina.
Ein erotisches Märchen, vermute ich mal.
Sí, es la vida de Mandinga, una mujer, una devoradora de hombres.
Ja, genau. Es schildert das Leben von Mandinga, einer Person mit sexuellem Heißhunger, einer femme fatale, aber auch ein bisschen mehr, denn sie ist nicht nur eine Frau.
Sondern ein Mann, etwas dazwischen, einfacher. Magischer Realismo aus Lateinamerika. Mittlerweile haben sich 10 Frauen und 2 Männer um den großen Tisch versammelt, der überquillt von Karton, alten Zeitschriften, Stiften, Klebstoff, Scheren, Nadel und Faden für die Bindung. Carolina legt Musik auf und ich stelle schnell fest, dass ich es hier mit Fans von Ajo Blanco zu tun habe.
Me llamo Alicia. Me interesó que volvía otra vez la revista a salir.
Alicia ist glücklich, dass die Zeitschrift wieder erscheint. Sie kannte schon die alten Ausgaben. Sie ist wegen Ajo Blanco sogar nach Barcelona gezogen. Sie stammt aus der Provinz und als sie Ajo begegnete, war das für sie wie ein Fenster zur Welt. Da war sie knapp 20. Ajo Blanco war Freiheit. Ajo Blanco sei ihr ans Herz gewachsen. Das ist ein Teil meines Lebens. Gewissermaßen die Vorgeschichte, lacht sie. Aus den neuen Ausgaben wehe dieser freiheitliche Geist. Sehr auf die Gemeinschaft und das Gemeinwohl bezogen. Sehr solidarisch. Ich wende mich an einen jungen Mann. Er könnte Alicias Sohn sein.
Pues me llamo Alberto. Vivo aquí en Barcelona hace 3 años. La conocía de nombre.
Alberto wohnt seit 3 Jahren in Barcelona und kannte Ajo Blanco nur dem Namen nach.
Aquí al barrio, como vivo muy cerquita, pues,
als aber die Redaktion hier ins Viertel gezogen war, wurde er neugierig. Er wohnt hier gleich um die Ecke. Er hat den Newsletter vom Ajo abonniert. Da hat er auch von der Ausstellung und dem Workshop erfahren. Ich will einfach auf dem Laufenden sein, sagt Alberto. Ihm gefällt dieses Projekt der Karton-Verlage. Er hat eine Freundin, die auch auf diese Art und Weise Bücher veröffentlicht. Projekte mit so einer informellen Ökonomie findet er immer spannend.
Más allá de que sea artístico.
Langsam arbeite ich mich die schmale Holztreppe empor in die erste Etage. Ich will junge Redakteure des Ajo besuchen. Alvaro und Miguel teilen sich einen kleinen Büroraum und einen großen gemeinsamen Arbeitstisch. 2 Laptops, Papiere, Bücher, Krimskrams, 2 halbleere Gläser mit Wein. In einer Ecke ein altes 2-sitziges Sofa, auf dem malerisch eine Gitarre liegt. An den Wänden Flipcharts, voller Notizen, Pfeil rauf und runter, kreuz und quer, eine Arbeitshöhle.
Bueno, yo me llamo Miguel.
Miguel arbeitet seit 3 Monaten hier und Alvaro fast ein Jahr. Hier kümmern sich alle um alles, sagt Miguel.
Yo soy Álvaro, también soy periodista y entré en
Alle kümmern sich um alles, das klingt nach libertären Strukturen.
No existe una hierarquía.
Heißt das, es gibt hier keine Hierarchie?
De varias cosas cada uno o de todo entre todos.
Es gibt keine definierte Hierarchie, aber es ist natürlich schon so, dass wir unter den Fittichen derjenigen arbeiten, die mehr Erfahrung haben als wir. Es gibt keine Zuständigkeit. Kontakt mit freien Mitarbeitern halten, einen Text schreiben, bearbeiten, formatieren, alles Work in Progress. Das hat Vor- und Nachteile und ist manchmal ein bisschen chaotisch, aber es ist sehr schön. Wir kriegen keine Anweisungen, es gibt ja auch keine Direktion. Unser gemeinsames Interesse ist die Entwicklung der jeweiligen Ausgabe.
Determinada por una persona ni por varias y nosotros nos limitamos a trabajar y nos organizamos un poco entre todos.
Me imagino que dentro del equipo de Ajo Blanco.
Ich kann mir gut vorstellen, dass euch innerhalb der Redaktion schon eine besondere Rolle zukommt, nämlich die Verbindung mit eurer eigenen Generation aufzunehmen.
Ahora se ha vuelto a editar en 2017, después de 17 años sin la revista.
Ajo Blanco wird ja erst seit 2017 wieder neu aufgelegt, nach einer 17-jährigen Pause. Und die größte Veränderung, die es in den letzten 17 Jahren gegeben hat, ist ja wohl das Internet. Das versuchen wir zu nutzen, um die Zeitschrift bekannter zu machen, auch unter jüngeren Leuten, weil die nun mal im Netz sind. Die Gründer der Zeitschrift, Pepe Ribas und Fernando Mir, sind nicht mit dieser Wirklichkeit aufgewachsen und sie verstehen das Internet auch nicht so wie wir. Wir sind davon überzeugt, dass wir da präsent sein müssen. Das fällt den beiden manchmal schwer zu begreifen. Da klafft schon eine Lücke zwischen der alten Leserschaft und den jüngeren. Aber es ist auch eine schöne Herausforderung. Schließlich soll es eine Zeitschrift für alle Generationen sein.
Das Internet ist ja auch Motto der 2. Ausgabe.
Lo de las redes fue surgiendo. No había una idea al principio.
Ja, das hat sich so ergeben. Das war jetzt keine konzeptionelle Idee. Aber dann kam zum Beispiel das Interview mit der Internetaktivistin Simona Levi. Dann das Interview mit Ernesto Castro, einem jungen Philosophen, der seine Vorträge auf YouTube veröffentlicht. Es geht auch um Ängste vor den neuen Technologien. Dann der Datenschutz, wie der Staat sich immer mehr Daten über die Bürger verschafft, die Kontrolle der sozialen Netzwerke. Dann gibt es auch einen Kommentar, der für direkte Kommunikation eintritt und den Verlust des menschlichen Bedürfnisses danach beklagt. Dann der Artikel über die Protestbewegungen in Afrika und die Rolle der sozialen Netzwerke dort. Es sind 5 Beiträge über das Netz und auch die Titelgestaltung greift ja das Thema auf. Aber es sind alles unterschiedliche Ansätze und Meinungen. Und das ist schön, das ist der Geist von Ajo Blanco. Dass ein großes Thema behandelt wird, aber die verschiedenen Perspektiven fordern zur Diskussion heraus.
Das Nachbarbüro teilen sich die beiden Urväter des Ajo, Fernando Mir und Pepe Rivas, mit Carolina. Hier hat jeder immerhin seinen eigenen Arbeitstisch. Alles wohlgeordnet. Ein iMac und ein MacBook. Fernando Mir hält die wirtschaftlichen Fäden zusammen. Er hat Journalismus studiert und viele Jahre in einem großen Verlag gearbeitet.
La revista no tiene publicidad ninguna.
Fernando, die Zeitschrift hat ja keine Werbung. Das erscheint mir wie ein großes Abenteuer. Pepe Rivas sagt, die Zeitschrift gehört den Lesern. Und nur mit allen gemeinsam lässt sich die Zeitschrift finanzieren. Ist es so?
Wir haben zunächst einen Kulturverein gegründet,
wo jeder Mitglied werden kann.
Dann haben wir ein Crowdfunding gemacht. Wir haben 2017 ja nur 2 Ausgaben herausgebracht. 2018 wollen wir 3 herausgeben. Aber auch mit 3 Ausgaben geht die Rechnung nicht wirklich gut auf. Idealerweise müssten wir 4 Ausgaben pro Jahr herausbringen. Also wenn man jetzt mal alles zusammenrechnet, Kioskverkauf, Verkauf in Buchhandlungen und Abonnenten, dann verkaufen wir 17.000 Exemplare.
Das ist die aktuelle Auflagenstärke. Fast 40% der 7 Euro schluckt der Vertrieb. Aber dafür liegt die Zeitschrift am Kiosk um die Ecke.
Wenn wir von jeder Ausgabe alle 17.000 Exemplare verkaufen, können wir ohne Probleme überleben. Allerdings mit den Einschränkungen, mit denen wir hier arbeiten. Wir sind ein sehr kleines Team mit bescheidenen Gehältern. Pepe, ich und Carolina beziehen gar kein Gehalt. Also die Jungs und auch die Sekretärin, die verdienen. So können wir uns über Wasser halten. Sehr knapp. Eine Zeitschrift zu drucken ohne Werbung ist eine Majada, eine reichlich verrückte Heldentat. Das Projekt muss sich unbedingt entwickeln und wir müssen mehr Leser bekommen. Naja, als ich beim Ajo anfing in den 70er Jahren, haben wir zunächst 2000 Exemplare verkauft. Und später waren es 100.000. Also da ist alles möglich.
Mittlerweile ist auch Pepe Rivas eingetroffen, mit dem ich das Mikrokosmos-Gespräch führen werde. Hier im Gemeinschaftsbüro. Pepe ist von Haus aus Jurist und hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter auch einen Roman, der in Berlin spielt. Pepe, du bist ja der Kopf dieses Projekts. Du hattest in den 70er Jahren die Idee, diese libertär-anarchische Zeitschrift in die Welt zu bringen. Solche Zeitschriften haben in Spanien ja eine lange Tradition. In den 20er und 30er Jahren hatte die anarchistische Gewerkschaftsbewegung eine große Bedeutung und es gab viele libertäre Zeitschriften. Siehst du eine Verbindung zu dieser Tradition? Bist du Anarchist?
A ver, yo soy libertario. Anarquista me parece una palabra mucho más fuerte. El libertario, ¿qué quiere decir? Quiere decir que crees que la revolución cultural libertaria, con un fondo de ideología anarquista.
Ich bin Libertario. Anarchist, das wäre mir zu stark. Libertario bedeutet für mich, dass eine libertäre, also freiheitliche Kulturrevolution auf einem anarchistischen Nährboden essentiell ist für den Fortschritt der Gemeinschaft. Das bedeutet, dass die Organisation der Gesellschaft getragen wird von den Prinzipien des Gemeinwohls, der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Brüderlichkeit. Zumindest ist es genau das, was mich immer interessiert hat und was ich immer versucht habe weiterzuentwickeln. Also in diesem Sinne bin ich ein Libertario. Und das wird auch bis zu meinem letzten Stündchen so bleiben. Ajo Blanco steht in dieser libertären Tradition, nicht nur der 20er, 30er Jahre, denn diese Bewegung hat ihre Wurzeln bereits in den 1860er Jahren. Besonders hier in Katalonien, im Alto Llobregat, wo der Anarchismus tatsächlich seine Wiege hat. Diese Tradition habe ich immer respektiert und der bin ich stets gefolgt. Es geht mir immer um den sozialen Wandel durch libertäre Erziehung und Kultur.
Ich habe hier ein Zitat von dir aus dem Jahr 2007. Die erste Etappe von Ajo Blanco war die Entdeckung der Identität. Die zweite Etappe war Kampf und Strenge. Wie würdest du die dritte Etappe, die ja gerade erst begonnen hat, bezeichnen?
Yo creo que el tercero, el de la conciencia. El de la conciencia de dónde estamos.
Die dritte Etappe ist die der Bewusstwerdung. Wir müssen uns bewusst werden, wo wir sind. Und wir müssen herausfinden, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben. Die Medien, die mehr oder weniger so etwas wie öffentliche Meinung bilden, sind manipuliert durch kommerzielle Interessen oder durch die Propaganda der staatlichen Institutionen. Das trifft besonders auf Spanien zu. Außerdem gibt es hier in der Wirtschaft nur wenig Diversität und Pluralität. Es gibt also keine unabhängige Zivilgesellschaft, weil die Industrie und die Vermehrung des Reichtums in den Händen der multinationalen Konzerne liegen oder in kleineren Betrieben, die ihrerseits von staatlichen Subventionen abhängen. Es gibt also auch keine freie Unternehmenskultur. Es gibt nur Machtkonzentration. Und die öffentliche Meinung hat keine Medien, um sich zu artikulieren und das System, in dem wir leben, zu analysieren und zu vertiefen. Es bleibt alles an der Oberfläche. Ich glaube, Ajo Blanco muss genau das leisten, aufzeigen und vertiefen, in welcher Gesellschaft wir leben und wie wir uns entwickeln können hin zu einer Gesellschaft von Gleichheit, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Solidarität.
In welcher Gesellschaft wir leben und profundizar en cómo podemos ir evolucionando hacia una sociedad igualitaria, fraterna, justa y solidaria, ¿no?
Was war denn eigentlich der Impuls, der dich dazu gebracht hat, den Ajo wieder aufzulegen? Wann hast du gewusst, jetzt ist der Moment?
Hay tres puntos que yo creo que son fundamentales en ese revolvemos.
Es gibt drei Aspekte, die fundamental sind für dieses Comeback, unser Revolvemos. Besser gesagt eigentlich vier, aber der vierte Aspekt ist rein persönlich. Der erste Aspekt ist die Bewegung 15. Mai der Empörten von 2011-2012. Zu erleben, dass die gleichen Schlagworte auf den Plätzen skandiert wurden, die wir schon in den allerersten Ajo Blanco-Ausgaben benutzt hatten. Das hat mir die Seele geöffnet. Man hat einfach gesehen, dass die jungen Leute wieder an das öffentliche Leben glauben wollen, jenseits von Hedonismus und Konsum. Sie wollten wieder an der Polis teilnehmen. Sie machten das aus eigenem Antrieb. Es gab ein starkes Bedürfnis, rauszugehen. Das war ein sehr wichtiger Aspekt. Der zweite war eine Ausstellung in Madrid über Ajo Blanco mit einer ajoblanquistischen Tagung. Es gab verschiedene Beiträge und Diskussionen und wahnsinnig viel Publikum. Und dort haben mir viele Leute immer wieder gesagt, es ist wieder Zeit für Ajo Blanco.
Es tiempos de Ajo Blanco.
¿Cuándo fue esto?
¿Wann war das?
En el 1915. Creo que fue el 15 o el 14. 14, 15.
Das war 2015 oder nein, 2014. Das war enorm wichtig. 2014 sah man schon, dass Podemos dieses ganze Erbe der Bewegung 15. Mai an sich gerissen hatte. Und ich sah dann, wie es mit Podemos den Bach runterging, so nach 1,5 Jahren, weil sie sich meiner Meinung nach stalinistischer Strukturen bedienen. Also völlig hierarchisch aufgestellt sind. Es gibt so ein paar Anführer, die das ganze politische Geschehen dieser neuen Partei dominieren. Und da war dann klar, dass es nun galt, die libertäre Ecke zu besetzen. Der vierte Aspekt ist persönlich. Fernando und ich, wir waren zu diesem Zeitpunkt ohne Projekte. Fernando war gerade in Pension gegangen und ich haderte mit einem Buch über die 80er Jahre, das ich in der Mache habe. Also Fernando und dann auch Carolina, die auch auf der akoblankistischen Tagung in Madrid gewesen war. Sie machte ganz schön Druck. Und das alles war ausschlaggebend, die dritte Etappe Ajo Blanco auf den Weg zu bringen. Hinzu kommt der glückliche Umstand, dass wir ziemlich schnell dieses wunderbare Ladenlokal gefunden haben. Das ist ja ideal, eben auch als Treffpunkt mit Leuten außerhalb der sozialen Netzwerke, also von Angesicht zu Angesicht. Als wir hier die Einweihungsparty hatten, kamen 1000 Leute, jung und alt, von 18 bis 80 Jahren. Und das hat uns beflügelt und uns gezeigt, dass wir einen spannenden Weg eingeschlagen haben. Also unser Projekt war, zunächst mal zwei Ausgaben zu machen und zu schauen, was passiert. Und zwei Ausgaben sind jetzt raus. Das Ladenlokal haben wir ständig mit Veranstaltungen belebt, außer im Oktober und November wegen der politischen Umstände hier in Katalonien. Wir wollten nicht in diese Debatte einsteigen und haben zu der Zeit die Aktivitäten auf Eis gelegt.
Wir wollten intervenir en ese debate y paralizamos un poco las actividades públicas.
El día 6 de diciembre, el día de la Constitución.
Am 6. Dezember, dem Tag der Verfassung, Feiertag in ganz Spanien, habe ich einen Tweet erhalten von Ajo Blanco mit einem Link auf eure Webseite, der mich zu einer Sonderausgabe von 1978 führte. Die beschäftigte sich ausschließlich mit der damals neuen Verfassung. Es war eine harsche Kritik, sehr umfassend, unter anderem am Paternalismus der Regierenden und dem Mangel an Freiräumen für individuelle Entwicklungen jedweder Art. Du erinnerst dich sicher an diese Sonderausgabe.
Klar, ich habe das meiste selber geschrieben.
Ich möchte mal zwei Artikel der Verfassung rausgreifen. Artikel 2, der die Territorialität Spaniens sichert, getreu dem Franco-Zitat »Ein Spanien, ein großes Spanien«. Und dann Artikel 8, der ausdrücklich dem Militär die Aufgabe zuweist, dieses eine große Spanien bei Gefahren im Inneren wie von außen zu verteidigen, also diese Territorialität zu garantieren. Das, was hier in Katalonien gerade passiert, zeigt, dass die Rechnung leider aufgeht. Alles, was ihr damals kritisiert habt, ist ja jetzt eingetroffen.
Pasando aquí.
Yo creo que fue un número muy profético. Yo creo que los puntos que tú estableces son fundamentales, pero también hay otros, como la separación de poderes, que tiene que estar más clara.
Ja, das war eine sehr prophetische Sonderausgabe. Die beiden Aspekte, die du hier anführst, sind wirklich fundamental. Aber da ist auch noch das Problem der Gewaltenteilung, die viel klarer definiert sein müsste. Also gerade der Artikel 8, den du schon erwähnt hast. Das Militär muss das große Vaterland verteidigen, auch im Inneren. Also diese Formulierung hat schon diesen ranzigen Beigeschmack nach spanischem Nationalismus. Und der steht ganz klar im Widerspruch zu den Autonomien der Regionen. Aber das Problem dieses Landes lässt sich meines Erachtens auch auf das Jahr 1983 zurückführen. Und dieses Problem heißt Felipe González. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie von 1983 nicht nur weite Teile der nationalen Industrie aufgelöst hat, durch Abkommen mit Europa und den USA, also dem internationalen Kapital, sondern, was mindestens genauso übel ist und absolut wichtig, der Sozialismo hat die Kultur gekauft. Meiner Meinung nach wurde eine Weiterentwicklung der Verfassung verhindert, also die Entwicklung von Freiheiten und die Gewaltenteilung. Kurzum, die Freiheit wurde gekauft. Das fing damit an, dass die Stadtverwaltung von Madrid im Einverständnis mit Felipe González die madrilenische Rockmusikkultur gekauft hat, die ganze neue spanische Kunstbewegung und das neue spanische Design.
Asumieron el diseño como el nuevo diseño de muebles de todo nuevo.
Diese Ära ist als die Movida Madrileña in die Geschichte eingegangen.
Das Design der neuen Möbel und Objekte war deshalb so wichtig, weil es keine Vergangenheit hatte. Und darum ging es, die Spuren der Vergangenheit zu überdecken, den Krieg totzuschweigen. Das passte zu dieser Glanzleistung, die Geschichte auszublenden und eine neue Gesellschaft zu schaffen. Die Kultur wurde korrumpiert, um die politische Korruption zu rechtfertigen. Das ist der Augenblick, in dem sich die Korruption in diesem Land breitmacht. Ich glaube, es waren die Sozialisten. Heute würde ich den damaligen Ministerpräsidenten Suárez und auch Carrillo von der Kommunistischen Partei verteidigen. Die beiden haben immerhin in den 70er Jahren nach Francos Tod dafür gesorgt, dass es kein neues Blutvergießen gab in diesem Land. Und sie haben sich für eine Entwicklung eingesetzt. Aber die Sozialdemokratie war nicht in der Lage, diesen Nachlass vernünftig zu verwalten und Problemen, wie wir sie heute in Katalonien haben, vorzubeugen. Gerade was Katalonien betrifft, mache ich dafür Felipe González verantwortlich und Jordi Pujol, der von 1980 bis 2003 Regierungschef Kataloniens war. Die beiden haben für eine Lähmung der Verfassung gesorgt. Ich bin nicht mehr ganz so kritisch wie in der Ajo Blanco-Sonderausgabe von 1978. Aber wir haben damals Probleme vorausgeahnt. Wir waren sehr weitsichtig, aber wir hatten auch Kontakt mit den Menschen draußen. Und es ging uns vor allen Dingen um das Gemeinwohl. Und das Gemeinwohl kennzeichnet die anarchistische Idee par excellence.
Y porque siempre hemos aplicado el sentido común, que yo creo que es el sentido ácrata por excelencia.
Quizás podemos volver un momento a los sucesos actuales aquí en Cataluña.
Vielleicht bleiben wir noch einen Moment beim Thema Katalonien. In der zweiten Ausgabe wird ja nicht über den katalanischen Konflikt gesprochen. Und ich frage mich, ob all das, was gerade hier passiert, nicht genug Stoff ist für eine weitere Sonderausgabe in absehbarer Zukunft.
Seguro que sí. Pero fíjate, no puedes entrar de cara en este conflicto, porque es un conflicto que ha generado odios.
Mit Sicherheit. Aber wir konnten uns jetzt nicht in diesen Konflikt stürzen, weil es sich um einen Konflikt handelt, der Hass geschürt hat. Und Ajo Blanco ist Kultur. Ajo Blanco ist Dialog. Ajo Blanco ist Zuneigung. Wenn es nicht mehr möglich ist, einen Dialog herzustellen und Beziehungen aufzubauen, weil es Hass gibt, ist es das Beste, erstmal zu schweigen, um nicht noch mehr Hass zu provozieren. Aber gleichzeitig eine Analyse des Konflikts zu beginnen, die eines Tages veröffentlicht wird, sei es nun in der Zeitschrift oder als Buch. Denn das, was hier gerade passiert, ist sehr, sehr ernst. Und es ist so, wie ich es schon gesagt habe. Die Grundlage dieses Konflikts hier in Katalonien, die Verantwortung, liegt bei den Sozialisten und den Nationalisten und lässt sich auf die 80er Jahre zurückführen. Die gesamte Kultur war damals schwer angegriffen durch den Franquismo, nicht nur die katalanische, alle übrigen Kulturen genauso. Damals wollte man dann die eigenen Sprachen, also hier das Katalanische, wiederbeleben. Hat man großen Wert drauf gelegt. Aber mit der Wiederbelebung der Sprache hat man gleichzeitig diesen halsstarrigen Nationalismus wieder aufleben lassen. Wir hatten innerhalb der ersten Redaktion 1974-75 schon diese heftigen Konfrontationen zwischen Libertarios und Independentistas. Die Libertarios haben sich durchgesetzt. Aber es war damals schon der Tenor, Spanien ist furchtbar, Spanien ist entsetzlich, etc. Das Ganze hat sich ja heute tausendmal potenziert. Ich will da wirklich jetzt nicht in dieses Thema einsteigen. Ich glaube nicht an den Nationalismus. Ich habe mich ausführlich mit der deutschen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, bis in die 30er Jahre. Und da habe ich verstanden, was passiert war. Der Zerfall ist ein Unglück und alles wurde damals mit Nationalismus eingefärbt und endete in einem der schlimmsten historischen Massaker. Und mit dem Stalinismus ist es ja das Gleiche gewesen. Also wir haben wirklich genug furchterregende Beispiele, um diese Art Lebensanschauung zu verachten. Ich verstehe aber sehr wohl dieses katalanische Gefühl. Gerade am Samstag hatte ich eine heftige Begegnung mit einer Senora in einem Dorf. Diese Senora ist Nationalistin. Sie ist eine hundertprozentige Nationalistin, weil sie eine hundertprozentige Katalanin ist. Ich bin da solidarisch, auch wenn ich selber in keinster Weise nationalistisch bin. Aber ich kann das irgendwie nachempfinden. Aber den ganzen Konflikt muss man unter der Perspektive des Gemeinwohls betrachten, wenn die Spannungen nachgelassen haben.
Bueno,
hoy estamos al día 19 de diciembre. Wir haben heute den 19. Dezember. In zwei Tagen wird gewählt. Glaubst du, dass die Wahlen da jetzt eine Beruhigung reinbringen?
Calmar un poco la situación.
En realidad no se vota.
Es geht bei den Wahlen nicht um Ideologien, sondern gewählt wird für die Unabhängigkeit oder dagegen. Und da können noch viele Überraschungen auf uns zukommen.
O sea, pueden haber muchas sorpresas.
Unas elecciones sentimentales.
Es geht um Gefühle.
Por un lado, es sentimental, y por otro lado,
ja, und eben das ist so beängstigend. Ein unabhängiges Katalonien ist meiner Meinung nach unmöglich.
Dazu fällt mir jetzt das Interview mit der Aktivistin Debbie Bookshin ein, das gleich vorne in der zweiten Ausgabe erscheint. Vielleicht können wir sie mal zitieren, was sie zum Thema Wahlen meint.
La urna electoral es la forma en que el Estado-Nación mantiene al cuerpo político en una jaula de hierro.
Die Wahlurne ist das Medium, mit dem der Staat den politischen Körper in einem eisernen Käfig hält, befriedet, manipuliert und gezwungen zu Kompromissen, die immer ärger werden. Ja, das Interview fängt ja gleich auf der ersten Seite an. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Ajo Blanco, dass wir sowas gemacht haben. Es ist auch eine kleine Hommage an Murray Bookchin, den verstorbenen Vater von Debbie. Murray hat in den 70ern in der dritten Ausgabe von Ajo Blanco einen Artikel geschrieben über den marxistischen Späher. Das hat damals einen Skandal im gesamten linken Spektrum ausgelöst. Sein marxistisches Querdenken ist immer noch sehr wichtig. Kultur muss angewendet werden, auf die Gemeinschaft, die kleinen Kommunen, die Gemeinden, die Städte, hier Impulse zu geben für eine solidarische Mitgestaltung. Das ist wichtig. Und das muss eine kulturelle Publikation leisten.
Otras concepciones mucho más solidarias.
Todo movimiento de una democracia básica, no de autogestión.
Also basisdemokratische Projekte, Selbstverwaltung.
Sí, como mínimo generarla para que la gente tenga otro tipo de educación y de práctica.
Ja, also wenigstens solche Projekte, die bewirken, dass die Leute eine andere Art der Erziehung und des Alltags erleben. Kultur, Erziehung und Praxis müssen Hand in Hand gehen. Es ist ein harter Weg. Auch Ajo Blanco zu machen ist hart, aber es ist Leben. Ajo Blanco und alles, was so um mich herum ist, ist eine Welt der Werte, auch der Kämpfe. Aber die Menschen sind wach und lebendig. Deswegen glaube ich an Bewusstwerdung, an Erkenntnis und an Zeitschriften wie die unsrige. Wir sind ja schon alte Säcke. Was wir jetzt auf den Weg bringen müssen, ist ein Generationswechsel. Ende der 90er Jahre ist uns das nicht gelungen, weil der Hedonismus alles beherrschte. Alles drehte sich um Geld und Erfolg und Ruhm. Und jetzt scheint es so schwierig, weil es einfach den jungen Leuten zwischen 20 und 30 an Tiefe mangelt. Und die Generation, die heute so um die 40 ist, die sind immer noch grün hinter den Ohren, auch politisch, auch wenn sie links sind. Sehr konsumorientiert. Die Werte sind beruflicher Erfolg, ein gutes Gehalt. Und das will man, egal was es koste. Und sie vergessen sehr leicht, wie wichtig soziale Verpflichtung ist.
Y olvidan con mucha facilidad el compromiso social verdadero, profundo.
Das trifft ja nicht nur auf die spanische Gesellschaft zu. Der Lebensstandard wird ja gern verwechselt mit Freiheit. Und dann glaubt man, es sei Freiheit, sich das neueste iPhone-Modell zu kaufen.
Genau.
Aber was wirklich Freiheit bedeutet, da wird es schwierig. Bei so einem Projekt wie Ajo Blanco geht es ja genau darum, um Freiheit.
Exalto de libertad y bien.
Ja, um Freiheit.
Eso estamos.
Vielen Dank, Pepe Ribas, für das Gespräch und Dank an alle Kollegen. Das war Mikrokosmos, heute zu Gast bei der unabhängigen Kulturzeitschrift Ajo Blanco in Barcelona. Am Mikrofon verabschiedet sich Rilo Schmielortz. Es sprachen Claudia Katanek, Erwin Schastok und Adalbert Senjavski. Technik Silvia Milchmeier, Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2018.